Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Info vom Mittwoch, dem 12. Juni auf Radio Bern. Heute gehen wir diesen Fragen nach. Zeigt Präsident Erdogan nun sein wahres Gesicht? Hintergründe zur Eskalation auf dem Taksim-Platz in Istanbul. Internetpranger oder Internetfahndung? Die Untersuchung der Vorkommnisse am Tanzstich frei wirft Fragen zur Legitimität auf. Und Wirtschaftsflüchtlinge oder Asylanten? Menschenrechtler versuchen den Begriff Umweltflüchtling zu definieren. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Benedikt Bachmann.
In Griechenland gibt es seit gestern Abend um 23 Uhr keine staatlichen Radio- und Fernsehprogramme mehr. Die Regierung hat alle Staatssender aus Spargründen per sofort stillgelegt. Betroffen davon sind 3 Fernsehstationen, 7 nationale Radiosender und 19 Regionalradios. Rund 2800 Mitarbeitende verlieren ihre Stelle. Private Radiostationen haben aus Protest während einigen Stunden ihr reguläres Programm unterbrochen und nur noch Wiederholungen und Werbung gesendet. Die Schließung der griechischen Radio- und Fernsehstationen kritisieren die Gewerkschaften scharf. Die Regierung hat diese radikale Maßnahmen auf Druck der EU beschlossen, denn Griechenland hat den Auftrag, Staatspersonal abzubauen. Allerdings gibt es in der Regierungskoalition zwischen Sozialdemokraten, demokratischen Linken und Konservativen neuen Streit. Denn sowohl die Sozialdemokraten als auch die demokratischen Linken lehnen diese Maßnahme ab. Die Regierung will das Staatsradio und Staatsfernsehen bald wieder aufschalten. Einfach mit massiv weniger Personal. Der Streik bei der Sparfiliale in Dettwil ist nicht beendet. Gestern trafen sich zwar Vertreter der Spardirektion und Vertreter der Gewerkschaft Unia zu Gesprächen. Doch die Unia berichtet, dass die Sparvertretung die Gespräche vorzeitig beendet hätte. Es hätte zwar eine Annäherung gegeben, allerdings noch keine Einigung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparfiliale Dettwil wehren sich gegen die Überlastung wegen Personalmangel und gegen die tiefen Löhne. Das Rabe Info hat darüber berichtet. Der Nationalrat will strengere Regeln für Rohstofffirmen. Er überwies einen Vorstoß an den Bundesrat, der verlangt, dass der Bund eine Gesetzesvorlage ausarbeiten müsse, mit der der Rohstoffsektor klar geregelt wird. Die Schweiz hat zwar selber kaum Rohstoffe, doch ist sie einer der weltweit wichtigsten Handelsplätze im Rohstoffbereich. Die Menschenrechtsorganisation Erklärung von Bern ist erfreut darüber, dass sich eine Mehrheit im Nationalrat für mehr Transparenz im Rohstoffbereich einsetzt. Soll die Schweiz Edward Snowden Asyl gewähren? Das fordert der Nationalrat Balthasar Glättli in einer Anfrage an den Bundesrat. Nächsten Montag muss der Bundesrat die Frage beantworten. Allerdings braucht es eine politische Verfolgung, um in der Schweiz von Asyl profitieren zu können. Edward Snowden hat einen der weltweit größten Abhörskandale der USA öffentlich gemacht. Er berichtet der Welt, dass die US-Firmen systematisch Daten an den amerikanischen Geheimdienst liefern müssen. Der Whistleblower wird von den US-Behörden gesucht. Gemäß Medienbericht ist Edward Snowden untergetaucht. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag ist es meist sonnig und bis zu 25 Grad warm. Gegen Abend gibt es einzelne Schauer und Gewitter. Am Freitag ist es anfangs noch bewölkt. Im Laufe des Tages machen die Wolken zunehmend der Sonne Platz. Es wird 22 Grad warm. Am Wochenende ist es meist sonnig bei 25 Grad. Aus Westen kommen aber zeitweise Wolken, die da und dort etwas Regen bringen können.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Gestern stürmte ein Großaufgebot von Polizei und anderen Sicherheitskräften den Taksim-Platz in Istanbul. Nach stundenlangen Straßenschlachten gelang es dem türkischen Staat, wenigstens vorübergehend wieder die Kontrolle über den Platz zu erlangen. Mehrere Zehntausende Demonstrierende wurden vertrieben, mehrere Tausend Verletzte gab es in den letzten 10 Tagen. Wie viele Tote es gegeben hat, ist im Moment noch unklar. Die Regierung Erdogan gab zwar zuerst noch vor, sie wolle mit den Demonstrierenden sprechen. Sie wolle damit die Vorwürfe der Demonstrierenden entkräften. Die Türkei werde schleichend islamisiert und immer mehr zur Diktatur. Immerhin wird jetzt nicht mehr nur in Istanbul demonstriert, sondern in allen großen Städten des Landes. Ausgerechnet dann aber, als Hoffnung auf Lösung bestand, schlug die Regierung ganz andere, gewaltsame Töne an. Der Berner Grossrat Hashim Sancar war selber erst gerade in Istanbul und befasst sich intensiv mit der Situation in der Türkei. Wie erklärt er sich die Vorkommnisse von gestern? Wie viele Menschen fallen der Machtdemonstration Erdogans zum Opfer?
Ja, nach Statistiken, die wir aus der Türkei in der türkischen Medien hören, gibt es sogar über 5000, wenn ich mich richtig erinnere, Verletzte. Und das ist genau die Politik von Erdogan. Er hat gesagt, er würde die Leute zuhören und so weiter. Aber ich denke, das war etwas pro Format, was er gesagt hat, zuhören, aber im Voraus hat er sich entschieden, aus seinen Plänen sich nicht zurückzuziehen. Und das ist natürlich nicht eine gute Basis für Verhandlungen. Es ist kein Demokratieverständnis, wenn man das, was man realisieren möchte, im Kopf hat und trotzdem sagt, ja, ich kann euch schon zuhören, aber das ändert in meinem Vorgehen nichts. Und die Leute sind natürlich nicht blöd, um das zu akzeptieren. Und deshalb gab es diese Eskalation. Auf der anderen Seite hat er natürlich, was ich auch nicht verstanden habe, die Polizei im Voraus gesetzt. Wahrscheinlich möchte er dort auch zeigen, wie stark er ist und welche Konsequenzen das für die Demonstrierenden haben können. Also diese Machtdemonstration spielt hier wahrscheinlich auch eine Rolle, weil er ja schon vom Anfang an gesagt hat, er halte die 50%, die ihn quasi gewählt haben, meint er, knapp zu Hause, weil die auch auf die Straße gehen möchten. Und das ist natürlich eine Konfrontationspolitik, die ein Ministerpräsident nicht machen darf.
Eben, es droht eine weitere Eskalation. Er hat ja mal angekündigt für nächsten Sonntag, dass er dann seine Anhänger auf der Straße haben will und das sollen dann auch Zehntausende sein. Was passiert da? Oder wird das vielleicht noch abgeblasen?
Abgeblasen weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass gemäßigte und vernünftige Abgeordnete und Berater seiner Partei ihn davon zurückhalten und von dieser Strategie absehen und irgendeine Lösung mit den Demonstrierenden suchen und natürlich auch, dass Erdogans Partei sich in der Zukunft, in Entwicklung der Gesellschaft, sich grundlegende Fragen stellt, in welche Richtung die Gesellschaft gehen kann und wie weit er in die Freiheit der Menschen eingreifen möchte. Weil sonst haben wir eine Eskalation in der gesamten Türkei.
Wir haben vor etwa einer Woche ein Interview zusammen gemacht. Sie haben damals gesagt, es ginge eben nicht um ein paar Bäume in Istanbul, sondern um eine schleichende Islamisierung und ein Zurückdrängen der Demokratie durch eine Fast-Diktatur von Erdogan. Jetzt scheint es auf die Kritik von innen, scheint er im Moment nur mit Gewalt zu reagieren. Bräuchte es dann vermehrt Druck vom Ausland, insbesondere von der EU, damit sich etwas bewegt?
Also einerseits EU, auf der anderen Seite Einzelstaaten, Einzelregionen auch eigentlich. Von dem her auch die Schweiz als ein guter Partner der Türkei müsste sich über diplomatische Kanäle, aber auch öffentlich dazu äußern, dass es so nicht geht, weil das würde jetzt eine große Rolle spielen. Auch auf diplomatischer Ebene könnte man das machen, aber auch öffentliche, weil Erdogan ist an einem Punkt, wo diese Protestaktionen einen gefährlichen Wendepunkt nehmen können, wenn Konfrontation in der Türkei einerseits mit der Polizei, auf der anderen Seite mit dem Regierungswählerinnen und Sympathisanten und so weiter stattfindet, dann irgendeinmal kann man das nicht mehr stoppen und auch nicht mehr rückgängig machen. Und Fehler mit Prävention sind viel einfacher zu stoppen, als nachher nachzureparieren. Und da habe ich meine Befürchtungen seit diesen paar Tagen, die uns gezeigt haben, in welche Richtung es gehen könnte.
Sagt Hashim Sancar, Berner Grossrat mit kurdisch-türkischen Wurzeln. Heute Abend findet auch in Bern eine Demonstration gegen die Politik von Erdogan statt. Treffpunkt ist 19 Uhr auf dem Waisenhausplatz.
95,6. Rabe Info.
Internetfahndung ist das neue Zauberwort. Immer dann, wenn die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Ende ihres Lateins sind. Bei der Internetfahndung soll die Bevölkerung mithelfen, Straftäter zu überführen. Im Moment passiert das im Nachgang zur Tanz-dich-frei-Demonstration. Einerseits wurde die Bevölkerung aufgerufen, Bilder von randalierenden Demonstrierenden der Polizei zu geben. Andererseits werden jetzt einzelne dieser Bilder im Internet veröffentlicht und Menschen aufgefordert, mutmaßliche Täter zu identifizieren. Kritische Stimmen sprechen da von einem Internetpranger, und zwar deshalb, weil ein Foto im Internet unter diesen Umständen immer auch eine Vorverurteilung ist. Doch Pranger dürfte eigentlich nie das Ziel einer Internetfahndung sein, das sagt der Basler Strafrechtsprofessor Markus Schäfer im Beitrag von Benedikt Bachmann.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass eine Prangerwirkung mit einer solchen Publikation einhergehen kann. Das darf aber nicht das primäre Ziel sein. Und es ist auch zu sagen, dass die Prangerwirkung natürlich genau das Problem dieser Maßnahme darstellt.
Und somit wären wir schon bei der zentralen Frage. Was ist denn Verhältnismäßigkeit? Ist die Internetfahndung im Falle der Tanz-dich-frei-Demo gerechtfertigt? Die Staatsanwaltschaft veröffentlicht grundsätzlich nur Bilder von Personen, die eindeutig unter schwerem Tatverdacht stehen, Straftaten begangen zu haben. Doch wo liegt das Kriterium? Welche Straftaten dürfen per Internetfahndung geahndet werden? Generell sagt der Berner Staatsanwalt Markus Scholl zur Verhältnismäßigkeit:
Kurz gesagt bedeutet Verhältnismäßigkeit, dass der Zweck das Mittel rechtfertigt. Nun ist diese öffentliche Fahndung, um die es hier geht, ja im Strafprozess geregelt. Das ist nicht irgendwie ein rechtsfreier Raum, sondern das ist im Strafprozess vorgesehen. Und diese öffentliche Fahndung ist nicht ein Fahndungsmittel, das generell angewendet werden kann. Sie kommt aber immer dann in Betracht, wenn nach einer unbekannten Täterschaft oder einer unbekannten Täterschaft mit Bild oder besonderen Merkmalen gefahndet wird und andere Fahndungsmaßnahmen zur Ermittlung der Täterschaft nicht zum Ziel führen würden. Dabei werden auch nicht irgendwelche Bilder veröffentlicht, sondern nur solche von Personen, die unter einem erheblichen Tatverdacht stehen, also beispielsweise der Bankräuber, der im Schalterraum fotografiert wird.
Doch was heißt das im Fall der Tanz-dich-frei-Demo?
Gut, also zur Tanz-dich-frei-Demo sage ich überhaupt nichts, das ist nicht mein Ding, aber es geht hier immer um Delikte bei der öffentlichen Fahndung von einer bestimmten Schwere, also das sind Vergehen oder Verbrechen.
Für den Basler Strafrechtsprofessor Markus Schäfer ist der Begriff Verhältnismäßigkeit nicht eindeutig definiert.
Man kann sicher sagen, eine geringfügige Sachbeschädigung genügt ganz gewiss nicht. Auf der anderen Seite dürfte eine Körperverletzung genügen. Wo im Einzelfall dann die Grenze zwischen diesen Polen liegt, ist schwer zu bestimmen.
Diese Grenze zwischen Persönlichkeitsschutz und öffentlichem Interesse zur Aufklärung einer Straftat ist der wunde Punkt. Wo ist die Grenze? Die Verantwortung liegt bei der Staatsanwaltschaft. Klar ist, dass das Delikt eine gewisse Schwere haben muss. Doch entscheiden muss dies die Staatsanwaltschaft im Einzelfall. Das sagt der Berner Staatsanwalt Markus Scholl.
Also gut, das wissen Sie, das muss man dann im Einzelfall entscheiden. Aber ich denke, hier geht es wirklich um andere Sachen. Und da geht es nicht irgendwie um einen Kreidestrich, der dann an eine Wand gemalt wurde.
Somit liegt es in der Verantwortung der Staatsanwaltschaft zu bestimmen, wie schwer welches Delikt in welcher Situation beurteilt wird. Wie beurteilt der Strafrechtsprofessor Markus Schäfer die konkrete Situation bei der Tanz-dich-frei-Demo?
Ich kenne diese Dossiers nicht, sie sind noch nicht öffentlich und in diesem Zeitpunkt ist es mir unmöglich zu beurteilen, ob die Staatsanwaltschaft verhältnismäßig handelt oder nicht.
Und wer kontrolliert denn, ob die Staatsanwaltschaft tatsächlich verhältnismäßig handelt? Dazu meint der Staatsrechtsprofessor Markus Schäfer:
Bestehen hier Rechtsmittelmöglichkeiten der Betroffenen, welche es ihnen ermöglichen, diese Fragen den zuständigen Gerichten zur Überprüfung vorzulegen.
Das Problem ließe sich allerdings durch eine genaue Definition der Kriterien lösen.
Ich wäre der Ansicht, dass es sehr wichtig ist, die Voraussetzungen, unter denen es zulässig ist, solche Bilder ins Internet zu stellen, gesetzesrechtlich detailliert festzulegen. Die jetzige Situation, wo wir solche gesetzlichen Regelungen nicht haben, befriedigt meines Erachtens nicht.
Markus Schäfer stellt ein großes Wachstum der Internetfahndung fest. Allerdings hat das auch mit der technischen Entwicklung zu tun. Denn diese macht das Veröffentlichen von Fotos im Internet zum Kinderspiel. Umso mehr muss klarer geregelt werden, unter welchen Umständen der Persönlichkeitsschutz so weit eingeschränkt werden darf, dass Personen an den Internetpranger gestellt werden dürfen.
Rabe Info 95,6.
Seit die Auswirkungen des Klimawandels spürbar werden, taucht auch ein neuer Flüchtlingsbegriff auf. Umweltflüchtling. Das sind Menschen, die wegen großen Umweltkatastrophen oder der schleichenden Veränderung der Natur ihrer Heimat fliehen müssen. Das Problem ist im Moment, der Begriff Umweltflüchtling ist nach wie vor sehr schwammig definiert. Langsam aber sicher machen sich Menschenrechtler daran, Klärung zu schaffen, so auch der Berner Rechtsprofessor Walter Kehlin. Die Rabe Interradionale Redaktion hat ihn getroffen. Mehr dazu im Beitrag von Dirk Sigmarsdottir und Jasmin Vasquez.
Umweltflüchtlinge sind Menschen, die aufgrund von Umweltzerstörung dazu gezwungen wurden, ihre Heimat kurz- oder langfristig zu verlassen und deren Existenz oder Lebensqualität durch diese Zerstörung ernsthaft beeinflusst oder gefährdet sind.
So definierte 1985 bereits Professor Esamel Henawi für das UN-Umweltprogramm. Dennoch steht bis heute in keinem der offiziellen Flüchtlingsdokumente, was genau ein Umweltflüchtling ist und wie Staaten mit dieser Art Flüchtling umgehen sollen. Das liegt einerseits daran, dass eine genaue Definition schwierig ist. Wann genau flüchtet ein Mensch vor der Umwelt? Bei Extremwetterereignissen oder auch bei dauerhaften Verschlechterungen der Umweltbedingungen? Und wohin flüchtet er? Meistens innerhalb des Landes, aber auch über die Grenzen hinweg? Und welche Auswirkungen auf das Herkunfts- und das Zielland bringt die Flucht mit sich? Sind das dann Umweltflüchtlinge oder Wirtschaftsflüchtlinge? Andererseits liegt es aber auch am Flüchtlingsstatus selbst, erklärt Walter Kehlin, Rechtsprofessor an der Universität Bern.
Das ist das Problem. Es gibt natürlich die Flüchtlingskonvention. Die Flüchtlingskonvention schützt aber nur Menschen, die verfolgt sind. Sei es wegen ihrer Rasse, Religion, politischen Anschauung oder im Kontext von Kriegen, Bürgerkriegen, Gewaltanwendungen. Das trifft natürlich nicht zu auf diese Menschen und deshalb gibt's hier im Völkerrecht wirklich eine ganz große Lücke, eine Schutzlücke. Es gibt keine Standards, die besagen, wann solche Menschen aufgenommen werden müssen, ob sie vor Rückschiebung sicher sind oder nicht. Und da besteht ein großer Handlungsbedarf.
Die einen fürchten, dass der Flüchtlingsstatus echter Flüchtlinge, also Menschen, die nicht durch ihren Staat geschützt werden, durch eine breitere Definition geschwächt würde. Die anderen fürchten, dass dann noch mehr Flüchtlinge um Asyl bitten würden. Ängste. Der UN-Sicherheitsrat hat vor 2 Jahren zum ersten Mal den Klimawandel als Bedrohung für den Weltfrieden erklärt. Wenn das Wasser knapp wird, sich Dürren und Wüsten bilden, wenn die Menschen gezwungen sind, Wasserquellen und fruchtbare Böden zu suchen, um zu überleben, an die Küste gehen, dort aber der Meeresspiegel steigt, wegen der Erderwärmung aber auch im Inneren des Landes Gletscher schmelzen und das Land überschwemmen, das saubere Wasser verdrecken. Es existieren zurzeit keine internationalen Rechtstexte, die in globalem Maßstab Flüchtlingen und Vertriebenen Schutz gewähren, wenn sie vor Umweltveränderungen flüchten. Um das zu ändern, hat die Schweiz gemeinsam mit Norwegen die Nansen-Initiative ins Leben gerufen.
Die Nansen-Initiative wurde gestartet von Norwegen und der Schweiz Ende 2011, als sich zeigte, dass einerseits eben das Thema unbedingt angegangen werden muss, weil hier diese Schutzlücke besteht. Andererseits aber die Staaten nicht bereit waren, im Rahmen der UNO hier eine Diskussion einzuleiten. Verschiedene Länder fanden, das sei ein viel zu heikles Thema. Andere befürchteten, in der UNO blockiere man sich sofort von Anfang an, komme nicht weiter. Die Nansen-Initiative versucht deshalb außerhalb der UNO einen Dialog zu starten zwischen interessierten Regierungen, das sind Regierungen von Ländern, die direkt betroffen sind, sei es als Herkunftsländer, sei es als Zufluchtsstaaten, um so einen Konsens aufzubauen, einen Konsens gewissermaßen von unten her in besonders betroffenen Regionen, wo wir Konsultationen durchführen. Und wir hoffen, bis Ende 2015 dann so weit zu sein, dass wir auf internationaler Ebene noch nicht einen Vertrag hier erarbeiten können, aber zumindest ein Dokument verabschieden können, das klar darstellt, was zu tun ist, wo Konsens unter den betroffenen Staaten besteht und welche Aktionen unternommen werden müssen. Das gibt dann eine Grundlage für weitere Schritte und Prozesse.
Die Diskussionen sind aber nicht einfach.
Für die Herkunftsländer ist es sehr schwierig und für die Regierungen ist es sehr schwierig, sich einzugestehen, dass ein großer Teil der Bevölkerung, vielleicht die ganze oder fast die ganze Bevölkerung, irgendwann mal weggehen muss. Welche Regierung will das schon der eigenen Bevölkerung sagen müssen? Und auf der anderen Seite sind Zielstaaten natürlich darüber besorgt, dass hier eine weitere Kategorie von Migrantinnen und Migranten, Vertriebenen auf sie zukommt. Wir wissen, nicht nur in Europa, sondern weltweit besteht die Tendenz der Länder, hier ihre Grenzen zu schließen. Und diese beiden Faktoren miteinander verbunden machen eben die ganze Diskussion sehr heikel. Sie wird nicht schnell zu konkreten Ergebnissen führen, aber umso wichtiger ist es, mit der Diskussion zu beginnen.
Bislang kann nur in Schweden, Finnland und den USA wegen einer Naturkatastrophe temporäres Asylrecht beantragt werden. Wir wissen aber nicht genau, wie und wie stark sich das Klima und die Umwelt in Zukunft verändern wird und auch nicht, wer wohin fliehen wollen wird. Süd-Nord, Nord-Süd, Süd-Süd, Nord-Nord. Aber solange es Streitigkeiten gibt, kann international keine Lösung gefunden werden. Interdisziplinäre und internationale Zusammenarbeit und Einigung ist gefragt.
Mehr zum Thema Umwelt und Migration sowie eine längere Version dieses Beitrags hören Sie morgen Donnerstag auf Rabe in der Sendung Interradional. Diese wird am Abend um 6:30 gleich nach der Wiederholung des Infos ausgestrahlt, also morgen Donnerstag. Mehr Infos übrigens zur Nansen-Initiative gibt es im Internet unter www.nanseninitiative.org.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 12. Juni auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe Info hören Sie morgen wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Benedikt Bachmann, Jasmin Vasquez und Dirk Sigmarsdottir. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spari. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.